Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Plus 1, also eigentlich ja Ihrer wöchentlichen Portion lange und kurze, traurige und lustige Geschichten über das Wichtigste eigentlich, was es im Leben gibt, nämlich ja, das Zwischenmenschliche. Es geht auch immer wieder um die Herausforderungen im Leben, die unsere Beziehung auf eine harte Probe stellen, manchmal eben auch die Beziehung zu uns selbst. Sie lernen heute nämlich unter anderem einen aufstrebenden Profisportler kennen, der mit Anfang 20 sein Leben plötzlich komplett neu erfinden muss.
Ich war auch nicht sehr ehrlich zu meinem Umfeld. Ich habe dann wirklich auch erzählt, naja, ich habe halt einen Kreuzbandriss und das ist eine längere Verletzung und man wollte es halt einfach nicht wahrhaben.
Ja, unsere lange Geschichte ist heute die des Comedians und Sportlers Tan Challa. Aber erstmal, ich war mal verschossen in einen Typen, der hatte einen Freund, in den war eine Frau verschossen. Und diese Frau habe ich durch besagte Typen 2012 beim Karneval der Kulturen in Berlin kennengelernt. Und die besagten Männer, die sind passé, aber Nicole Wörmann ist mir als Freundin geblieben und heute mein Plus Eins. Hallo Nicole.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Du musst es gerade schon so lachen. Welche Erinnerung hast du an unser Kennenlernen?
Ein feuchtfröhliches, sonnig. Es war ein sehr sonniger Tag, ein sehr langer Tag und sehr lustig.
War auch Kai Berinja im Spiel eigentlich? Ich hab nämlich gar nicht mehr so viele Erinnerungen.
Ich glaube, wir haben nur Wasser getrunken.
Ja, genau.
Also mindestens in 10 Stunden ein Glas.
Ja, ja. Und war das so, dass du damals gerade von deiner Weltreise zurückgekommen warst? Erinnere ich mich da richtig?
Ja, da war ich gerade, ich glaube, eine Woche wieder zurück oder irgendwie sowas.
Mhm. Was verbindest du mit dieser Zeit? Also mit deiner Weltreise und aber auch gerade mit diesem Zurückkommen?
Oh, das war schwierig. Also das Zurückkommen war schwer und also die Zeit auf Weltreise, die hat natürlich, das macht mit jedem irgendwas. Also es hat mich extrem verändert. Also ich habe viele Sachen auch losgelassen, also auf der Reise und habe viel gelernt und auch einfach, viele haben mich auch immer gefragt nach der Weltreise, was war das Schönste, was du immer erlebt hast? Mhm. Das kann man gar nicht so betiteln, weil da so viele Momente waren auf der Weltreise, die mich irgendwie herausgefordert haben. Aber ich habe gemerkt, es geht halt immer weiter. Und das habe ich daraus gelernt. Ich hatte keine Angst mehr nach der Weltreise für irgendwas, weil ich gedacht habe, es geht immer weiter.
Sag mal, um nochmal alle ins Boot zu holen, kurz, wo du unterwegs warst überall und wie du dich auch finanziert hast, weil das ist ja so, oh, Weltreise, würde ich auch gerne machen. Wie hat die Frau das gemacht?
Also, ich habe es leider nicht nach der Schule machen können, denn ich komme aus keinem reichen Elternhaus, die mir gesagt haben, liebe Nicole, jetzt geh erstmal in die Welt hinaus, hier hast du 20.000 Euro, sowas nicht. Ich habe tatsächlich erst gearbeitet, also ich habe diese Entscheidung erst mit 29 getroffen, also ich bin sehr spät eigentlich erst los. Ursprünglich tatsächlich mit dem Gedanken, ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt machen soll tatsächlich aus so einer Situation heraus. Also jetzt nicht wirklich so, ich will jetzt unbedingt sofort die Welt sehen, klar, das auch. Aber weil ich auch nicht wusste, wie es weitergehen soll. Weil in dem Job war ich nicht so happy, aber ich wusste auch nicht, was ich alternativ machen sollte.
Also war das schon auch so ein bisschen wie so eine Flucht für dich?
Ja, definitiv, definitiv. Und es war auch wieder so eine, das ist so aus einer Schnapsidee entstanden, weil ich bin ein Jahr zuvor den Jakobsweg gelaufen und da habe ich dann überlegt irgendwie, ja, das ist die ganze Situation, wie es in meinem Leben läuft und diese ganze Routine und 8 Jahre immer in dem gleichen Konzern. Und da habe ich dann diese Schnapsidee gehabt, auch dann kannst du ja reisen gehen.
Und warst du dann eigentlich warst du dann auf allen Kontinenten?
Ja.
Mal kurz überlegen. Ja.
Ja, war ich.
Außer an den Polen warst du, oder?
An den Polen war ich nicht, aber es hätte mein Budget gesprengt.
Weil wir uns in letzter Zeit sehr viel über ein Thema unterhalten haben, das jeden von uns mal mehr, mal weniger beschäftigt. Eltern nämlich, habe ich gedacht, lass uns doch mal über Eltern sprechen. Jeder hat welche, ja. Und wir haben vor allem über unsere Mütter gesprochen, die uns prägen oder geprägt haben. Deine lebt, meine ist ja leider verstorben. Worüber du aber ganz selten redest eigentlich oder worüber selten geredet haben bisher, ist dein Vater. Warum eigentlich?
Naja, weil der nicht existent war in meinem Leben. Und doch hat er so viel beeinflusst. Aber ich glaube, das ist halt in jedem Familienkonstrukt so. Man glaubt immer, man hat keinen Einfluss auf seine Kinder. Ne? Aber natürlich, auch ein Elternteil, was nicht da ist, hat Einfluss auf ein Leben des Kindes.
Kann man sagen, seit wann dein Vater nicht existent ist für dich, wie du es nennst?
Also bewusst war das eigentlich nie, aber so richtig nicht mehr zusammen waren meine Eltern, da war ich, ich denke, ungefähr 4. Hm.
Ja. Was ist denn so deine letzte Erinnerung oder was verbindest du aus deinen, ich meine mit 4, da hat man ja jetzt noch nicht so richtig dolle Erinnerungen, oder? Hast du dann Fotos oder Videos oder?
Also ich habe natürlich Fotos, also ich weiß schon, wie er aussieht und ich merke es auch immer an mir selber, auch wie meine Mutter. Meine Mutter ist sehr anders von der Art wie ich, also ich bin sehr outgoing, also ich gehe gerne auf Menschen zu. Meine Mutter ist sehr vorsichtig und sehr introvertiert und meine Mutter hat mir schon immer in aber sehr, sehr positiven Art gesagt, dass ich viel von meinem Vater habe. Also dieses Ganze, keine Angst rauszugehen und auf Menschen zuzugehen. Mhm. Und das ist natürlich, was ich immer, es ist ja etwas, was nicht da ist, nachdem quasi verzehrst du dich ja immer. Also du willst immer Kontakt mit der Person haben, die nicht da ist. Und ich habe irgendwie immer in meinem ganzen Leben, ich habe ja sehr oft versucht, in meinem Leben Kontakt mit meinem Vater herzustellen, um einfach auch zu verstehen oder warum er kein Interesse an seinen Kindern hatte. Mhm. Also ich bin nicht das einzigste Kind, er hat noch 5 weitere Kinder von einer anderen Frau. Mhm.
Und hast du ihn dann jemals so richtig zur Rede stellen können oder hast du Antworten gefunden? Weil ich meine, weil Eltern trennen sich ja häufiger mal und es muss ja nicht sein, dass dann das eine Elternteil auf einmal richtig weg ist aus dem Leben. Also man kann ja trotzdem Kontakt haben, auch wenn vielleicht die Trennung nicht gut war oder wie auch immer. Aber ich meine, die Kinder sind doch die Kinder.
Absolut, ich sehe das auch genauso. Und man muss echt meiner Mutter auch zugutehalten, sie hat nie ein schlechtes Wort über meinen Vater hinterlassen. Sie hat immer eigentlich versucht, das Verhältnis zu ihm offen zu halten. Aber es ist tatsächlich sehr oft daran gescheitert, dass er einfach kein Interesse hatte. Da war auch eine Situation, an die ich mich tatsächlich noch erinnern kann. Ich meine, da muss ich irgendwie 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein. Und ich wusste, dass er mich abholt oder dachte, er würde mich abholen zu einem gemeinsamen kleinen Vater-Tochter-Tag. Mhm. Und ich hatte schon meinen kleinen Rucksack wohl auf und saß dann wirklich den ganzen Tag ab morgens, weil ich mich schon so gefreut habe, hinter der Tür. Und irgendwann meine Mutter, ich weiß nicht wie, es muss dann schon nachmittags, abends gewesen sein, hat sie dann zu mir gesagt, du Nicole, ich glaube, der kommt jetzt nicht mehr.
Bist du denn gut mit ihm? Also hast du deinen Frieden dann so gemacht oder schiebst du es eher so beiseite?
Nee, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Also schon vor langer Zeit. Also ich habe ihm auch verziehen, weil letztendlich ist er, ich sag's jetzt mal so ganz hart, aber er ist eine arme Wurst. Ne? Also der hat einfach ganz viel verpasst und es tut mir einfach für ihn leid, was er nicht erleben konnte. Was ich für ein tolles Mädchen geworden.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich finde es so erstaunlich. Also, ne, es ist jetzt ein schwieriges Thema, so über so einen nicht existenten Vater zu sprechen, aber trotzdem bist du ja so ein lebensfroher Typ und was du auch sagst, ne, du gehst so auf Leute zu. Wie hast du das dann geschafft, meinst du, so zu werden, wie du halt bist?
Ja, schon durch meine Mutter. Also meine Mutter hat mir ja immer versucht, alles zu ermöglichen. Ne? Also ich habe nie irgendeinen Verzicht erlebt und vielleicht hätte sie mir ab und zu auch mal eine Grenze aufzeigen müssen, aber ich habe halt einen sehr, sehr starken Charakter. Aber sie hat einfach auch mich immer bejaht in allem, was ich gemacht habe. Mhm. Auch als ich mit dieser Idee von der Weltreise, ich meine, welche Eltern sind davon begeistert, wenn sich ein fast 30-Jähriger sagt, so, er schmeißt jetzt alles hin, braucht alle seine Reserven auf und geht reisen. Also ich meine, da muss man schon, also die meisten Eltern würden sagen, Entschuldigung, nein. Und meine Mama hat dann zu mir gesagt, sie findet es toll.
Aber was ich trotzdem halt krass finde, weil ich halt so eine sehr schöne Kindheit hatte und so tolle Eltern, finde ich das halt immer krass, wenn das andere nicht hatten. Also für mich ist das so ganz unwirklich dann irgendwie. Was glaubst du denn, welchen Einfluss jetzt gerade so die jetzige Corona-Zeit, die ja auch so eine unwirkliche Situation ist, welchen Einfluss das auf Beziehungen hat, auch gerade zu den eigenen Eltern?
Oh, ich glaube einiges. Also Punkt 1, man denkt natürlich immer über seine Beziehungen nach. Ne? Also was kann ich ändern oder wie läuft das jetzt gerade mit meinen Eltern? Also wo bin ich da gerade, an welchem Status quo? Und ich glaube auch, ich habe eine Freundin und die arbeitet bei der Polizei und die hat mir schon erzählt, dass die häusliche Gewalt einfach so extrem angestiegen ist. Also jetzt einfach nur schon in Berlin. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass die Menschen einfach nicht mehr schaffen, miteinander zu reden. Also dass jeder immer nur das rausfiltert, der will mich jetzt angreifen. Also dass die Leute es nicht mehr schaffen, aus einer Ich-Perspektive zu sprechen und zu sagen, wie es mir jetzt gerade geht, wie ich mich dabei fühle. Und dass das, glaube ich, ganz häufig eskaliert.
Und hast du jetzt in dieser Zeit nochmal häufiger an deinen Vater gedacht? Oder ist das wirklich so ganz weg?
Nee, das ist tatsächlich, man muss aber auch dazu sagen, dass mein Vater auch nicht mehr lebt. Und das habe ich schon vor einer, ich habe auch irgendwann mal so mit Mitte 20 habe ich mal eine Gesprächstherapie gemacht. Also es ist jetzt nicht, dass ich das ganz alleine irgendwie alles weggepackt habe. Und seitdem ist das für mich auch das Thema durch. Also weil ich dann auch einfach keinen Kontakt mehr mit ihm hatte seitdem.
Aber du bist mit deiner Mutter, das kann man schon sagen, näher zusammengerückt so in der letzten Zeit, habe ich den Eindruck.
Und, auf jeden Fall.
Und wenn es Ihnen vielleicht auch so geht, dass Sie jetzt so familiär meinen, ah ja, doch, gerade in dieser Zeit ändert sich doch so einiges, wenn auch mental oder digital. Wir sammeln nämlich Geschichten aus der Corona-Normalität, sage ich jetzt mal. Also wenn Sie Dinge gerade anders machen, Beziehungen sich vielleicht gerade verändern oder irgendwie was wirklich so neue Alltagsroutinen entwickeln, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de.
Ich bin die Oma Doris und ich habe eine süße kleine Enkeltochter, die heißt Fritzi.
Ich bin Fritzi, ich bin 2 Jahre alt.
Nach einer Woche Kontaktsperre haben wir sie dann schon sehr vermisst, der Opa und die Oma. Dann habe ich mir so gedacht, also eine Kasperpuppe wäre doch jetzt toll als Figur, die jetzt immer so kleine Geschichten erzählen kann.
Ina, komm jetzt, das Video ist losgegangen.
Also habe ich einen braunen Strickhandschuh genommen, habe 2 gelbe Perlen als Augen angenäht, gelbe Haare dran gemacht, einen Mund gestickt, Tuch um die Schultern gewickelt und schon war die Kasperpuppe fertig.
Dann lassen wir den lange beiseite, ja?
Die Geschichten handeln von ganz normalen Sachen, die bei Oma und Opa so im Haushalt passieren.
Oma zieht mal auf, du hältst fest. Achtung!
Und so sind verschiedene kleine Geschichten zustande gekommen mit einem kleinen Video, 5 bis 7 Minuten.
Ina, richtig cool.
Die Eltern haben mir mal ein Video geschickt, wo sie Fritzi aufgenommen haben, wie sie sich also ein Ina-Video anguckt. Und da war sie so konzentriert und so dabei. Das war so schön zu sehen für uns.
Tschüss Fritzilein, bis morgen.
Mein Plus Eins heute ist meine Freundin Nicole Wörmann, die eigentlich im Außendienst für ein Kosmetikunternehmen arbeitet, jetzt allerdings gezwungenermaßen im Homeoffice. Wie geht das, Nicole? Also kannst du Parfüms, die kannst du ja nicht per PDF verschicken.
Das ist schön. Ich könnte mich zumindest also ich rieche jeden Tag super.
Ja, du. Kannst du auch viel behaupten hier.
Ja, genau. Nein, also tägliche Hygiene, sehr wichtig. Ne? Aufstehen um 7, nicht hier die Flodderei hier quasi.
Schminkst du dich denn für dein Homeoffice?
Tatsächlich ja.
Wirklich? Es ist ja voll übertrieben.
Ja, ich wohne ja nicht alleine.
Ja und?
Nein, ich mache das natürlich für mich selbst und einfach, damit du so eine Routine einfach drin hast, weil sonst, das ist einfach so auch so gelernt, weißt du, aufstehen, ins Bad gehen und die Wimperntusche auftragen.
Noch vorm Duschen. Gut, aber, aber dieses von zu Hause arbeiten, das nimmt ja teilweise, muss man schon sagen, komische Züge an. Also ich putze mir morgens die Zähne noch, ziehe mich auch an, aber den ganzen Tag, also heute wieder, den ganzen Tag den Bademantel dann drüber vorm Heimcomputer und Pickelcreme im Gesicht, weil es sieht ja keiner. Und in unserer wöchentlichen Alltagsfrage geht es eben genau darum, also ums Thema Homeoffice beziehungsweise Büro zu Hause. Und unser Experte heute ist Drehbuchautor und Produzent Ralf Husmann. Das ist quasi der Erfinder von Stromberg und Frau Jordan stellt gleich. Hallo, Herr Husmann.
Guten Tag.
Sie erfinden also quasi beruflich komische Büroszenarien. Unsere Frage heute ist, ist Homeoffice eigentlich comedy-tauglich?
Ja, das glaube ich schon. Also wir haben ja schon viel gerade gehört, Schminken oder nicht schminken. Also ich glaube, das ist natürlich insgesamt für alle, die im Homeoffice nicht geübt sind, eine ganz neue Herausforderung ist. Also es geht ja nicht nur um die Frage, stehe ich morgens auf, sondern es geht natürlich auch um die Frage, wie organisiert man seinen Tag und so. Und deswegen ist Disziplin ja oberstes Gebot. Also nicht nur aufstehen, sondern es ist ja wichtig, dass Sie am Ende sagen, die komplette Buchführung liegt noch unter dem Kopfkissen, das ist jetzt nicht so gut. Oder Sie haben wichtige Dokumente in der Chipstüte abgelegt und die liegt nun wiederum neben dem Klo. Dann, wenn das so weit kommt, dann Obacht.
Ja, aber Disziplin und Comedy, finde ich, das schließt sich doch so aus. Disziplin ist doch bäh.
Ne, das finde ich nicht. Also Disziplin ist die Voraussetzung für lustig. Also man muss, wenn man Comedy macht, muss man wahnsinnig diszipliniert sein. Viel disziplinierter, als wenn man Krimi macht. Auf allen Gebieten. Also
inwiefern?
Bei den Schauspielern, bei der Regie, beim Schreiben. Comedy ist quasi die Disziplin erforderlichste, das Disziplin erforderlichste Genre, was wir haben.
Jetzt haben Sie mich total enttäuscht. Ja, meine Träume sind jetzt alle geplatzt. Ich habe immer gedacht, das ist ein wahnsinnig lustiger Job. Wenn Sie jetzt Christoph Maria Herbst vor sich sehen als Bernd Stromberg oder Katrin Bauerfeind als Frau Jordan, was für eine Homeoffice-Szene würden Sie diesen Charakteren dann jetzt schreiben, so ganz diszipliniert?
Naja, ich glaube, der Bernd wäre sehr aufgeschmissen, wenn er alleine wäre, weil der lebt natürlich davon, dass er Chef ist und eigentlich natürlich selber auch nicht weiß, wie der Job geht, deswegen braucht er Angestellte. Und es ist natürlich auch so, dass, sagen wir mal, Homeoffice sehr schnell klar macht, ob man wirklich vonnöten ist oder eben nicht. Also die meisten Chefs, so haben wir es ja dargestellt bei Stromberg, sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig nötig, sondern es geht ja in dieser Krise auch darum festzustellen, wer ist nun wirklich systemrelevant und wer eigentlich nicht. Und man merkt ja sehr schnell, dass die Krankenschwester, die deutlich weniger verdient, aber eben deutlich wichtiger ist als jetzt der Chefredakteur von der hausinternen Mitarbeiterzeitung, der eben wesentlich mehr verdient, aber wie wir jetzt in so einer Krise feststellen, total unwichtig und irrelevant ist. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, mit dem man sich, wenn man alleine auch in seinem Homeoffice sitzt, auseinandersetzen muss, zu sagen, ist der Job, den ich bislang gemacht habe, eigentlich wirklich wichtig oder ist das eigentlich Quatsch und habe ich mir das eigentlich nur erzählt?
Ich habe gerade gesehen oder gelesen, aber noch gar nicht geguckt und will ich unbedingt gucken, auf ZDF Neo oder in der ZDF Mediathek gibt es zurzeit die Serie Drinnen, Untertitel Im Internet sind alle gleich. Wo genau liegt denn für Sie, Herr Husmann, die Komik eigentlich in der Tragik, dass wir zu Hause bleiben müssen?
Naja, ich glaube, es ist natürlich, da sind wir wieder beim Thema Disziplin, ja eigentlich im Homeoffice wesentlich einfacher, alles wegzuprokrastinieren. Das ist ja die größte Herausforderung, dass man eigentlich denkt, ich mache mal YouTube an und gucke mal ein Tutorial, wie man im Homeoffice aufhört zu prokrastinieren und 4 Stunden später ist man bei einem Video von 3 Stachelschweinen, die mit einer Tomate Fußball spielen. Das ist ja die größte Herausforderung, weil jetzt einfach keiner mehr uns auf die Finger guckt, jetzt gibt es keine Kollegen mehr, es gibt keinen Chef, es gibt überhaupt nichts mehr. Und man muss sich jetzt quasi selbst am Riemen reißen und sagen, okay, das muss ich jetzt nochmal machen. Das finde ich jetzt eine sehr komödiantische Grundvoraussetzung, dass man eben jetzt eigentlich gezwungen ist, wirklich zu arbeiten oder eben wirklich festzustellen, nee, eigentlich mache ich gar nichts. Also eigentlich besteht meine normale Bürostunde aus 6 Minuten Kaffee holen, 8 Minuten Smalltalk mit den Kollegen, 4 Minuten Papierstau, 3 Minuten Intranet, 10 Minuten arbeiten und der Rest ist Pause.
Und nee, jetzt, der Rest ist die Druckerpatrone alle.
So, ja. Genau. So, und jetzt muss man das alles irgendwie neu organisieren und sagen, also was mache ich denn eigentlich da den ganzen Tag? Und das, finde ich, ist schon eine erstmal gute humoristische Voraussetzung dafür, dass man aus Homeoffice auch Comedy ziehen kann. Ja. Und abgesehen davon haben Sie natürlich jetzt keine Kollegen, sondern unter Umständen Mitbewohner. Also diese vorhin schon erwähnten lästigen Kinder, die hinter dieser einen Tür sind, wo man nie reingeht. Oder eben gerade der Mann oder die Frau, die halt auch immer da sind. Und das ist ja mitunter vielleicht sogar noch schwieriger als Kollegen.
Ist denn Homeoffice für Sie serientauglich? Also auch im übertragenen Sinne, könnten Sie jeden Tag für immer von zu Hause arbeiten, Herr Husmann?
Ja, ich mache das schon seit über 20 Jahren. Also ich finde, das ist ja eigentlich prima. Es ist ja, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist das natürlich großartig, weil in meinem Job geht es ja sehr viel darum, dass einem oft nichts einfällt und man dann denkt, was mache ich denn jetzt stattdessen? Also dann fängt man an, irgendwie zum Beispiel mal abzuwaschen, die Wohnung zu saugen, irgendwie Wäsche zu machen oder mal joggen zu gehen. Und wenn man das einmal gelernt hat, dass man das auch darf, weil das sozusagen die Voraussetzung dafür ist, dass man danach wieder richtig vernünftig arbeiten kann, hilft das ungemein. Weil das müssen ja die meisten, die in normalen Büros arbeiten, erstmal lernen, dass zum Arbeiten und zum Kreativsein und zu dem, was eigentlich am Ende Ergebnisse bringt, eben auch gehört, dass man mal nichts macht oder mal was anderes macht oder mal aus dem Fenster guckt. Und das habe ich selber ja auch erst in mühsamer Kleinarbeit lernen müssen. Und jetzt kann ich es aber. Und deswegen ist Homeoffice für mich erstmal sehr praktisch.
Das finde ich schön, da habe ich viel mitgenommen. Probiere ich jetzt im Alltag auch umzusetzen. Ich habe zuletzt 6 Wochen prokrastiniert, weil ich im Internet Karteikarten bestellt habe, die jetzt erst angekommen sind. Erst jetzt kann ich zu Hause weiterarbeiten. Wir sprachen mit dem Erfinder von Stromberg und Frau Jordan stellt gleich, Produzent Ralf Husmann, ja quasi über die Komik im Homeoffice. Vielen Dank und frohes Schaffen. Bleiben Sie gesund.
Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.
Und wenn Sie Fragen haben rund um den ganz normalen Wahnsinn im Alltag, schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Mein Gast Nicole Wörmann und ich, wir lehnen uns jetzt ein bisschen zurück. Nicole, machst du mit?
Einfach mal absolut, so. Mache ich jetzt auch.
Vielleicht holen Sie sich auch noch mal ein schnelles Heißgetränk oder so, denn jetzt ist es Zeit für unsere wöchentliche, ganz besondere, lange Geschichte. Es geht, ja, kann man sagen, um das jähe Ende bzw. den Wandel einer Sportlerkarriere. Mehr wissen wir bisher auch nicht, also lassen wir uns überraschen von meinem Kollegen Elmar Krämer. Hallo Elmar.
Hallo Sonja.
Worum geht es genau in dieser Geschichte?
Also es geht in der Geschichte um Tanschala. Das ist ein Mann, der mit Mitte 20 seine große Leidenschaft aufgeben musste wegen einer Krankheit und der dann später eine ganz besondere oder man könnte auch sagen mehrere ganz besondere Karrieren hingelegt hat.
Wie ihr sehen könnt, und jetzt wird es halt emotional, hat mich das Schicksal nicht besonders gut behandelt. Ich bin von Geburt an gehandicapt. Richtig, ich bin Türke. Und ich komme aus Hildesheim und ich bin Rollstuhlfahrer. Ja. Hallo? Kann ich mal bitte ein bisschen Mitleid kriegen? Ja. Anscheinend wart ihr noch nie in Hildesheim. Das ist die Hölle.
Ja, das ist Tanschala auf der Bühne in einer seiner Shows. Der ist heute Mitte 40, der ist genau 40 und unter anderem ein erfolgreicher Comedian. Und ich habe den getroffen in Berlin vor einer Show im Tempodrom. Das Tempodrom ist ja nicht irgend so ein kleiner Laden. Du kennst den, du wirst da wahrscheinlich schon etliche Male gewesen sein. Und wer in der Szene einen Namen hat, der spielt da. Und das war für ihn was Besonderes, weil der noch nicht lange in dem Bereich aktiv war. Das ist so eine Geschichte, wir haben uns getroffen und ich treffe mich ganz gern mit den Leuten nicht nur in irgendeinem Büro, sondern irgendwo draußen, wo irgendwas passiert. Und wir haben dann einen, in Anführungsstrichen, Spaziergang gemacht. Also ich bin gelaufen, er ist gefahren, weil ich einfach so ein bisschen auch erleben wollte, wie ist das, wie ist sein Leben? Weil der redet halt viel darüber und im Alltag erkennt man das dann doch noch ganz anders. Und wir haben sehr schnell so eine sehr gute Ebene gehabt. Also ich bin Sportler, ich habe mein Leben lang Sport gemacht, er hat sein Leben lang Sport gemacht. Das war irgendwie so, das hat gestimmt. Und er ist ein Typ, der damit umgehen kann und das, glaube ich, auch mag, wenn es so eine witzige, also der will auf keinen Fall, dass man so, oh, der Arme im Rollstuhl, so, da kann der überhaupt nicht mit umgehen. Und was ich am beeindruckendsten fand an der Unterhaltung mit ihm ist, dass er sagt, dass ihm der Rollstuhl mehr Chancen bot, als er ihm genommen hat.
Wenn ich mir überlege, hey, der Rollstuhl hat dich dazu gebracht, dass du deinen geliebten Sport als Profi machen durftest, was ich als Fußgänger niemals geschafft hätte, aber dann auch auf die Comedy-Bühne gekommen ist, dann würde ich tatsächlich ins Grübeln kommen, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich kann dich operieren und danach kannst du wieder laufen. Weil mir fehlt nichts, im Gegenteil.
Ja, das ist so ein Moment, wenn du das Mikrofon hältst, dass du denkst, krass, was hat er da gerade gesagt? Ist das wirklich so? Wie würde ich das sehen? Ich weiß nicht. Das war schon so eine Geschichte, da habe ich gedacht, okay, da könnten wir uns jetzt abendfüllend drüber unterhalten. Das haben wir dann nicht getan, weil wir ja noch viele andere Sachen zu besprechen hatten. Und wenn man dann aber mit ihm redet, dann merkt man ganz schnell, das, was er sagte, wie er es sagt und wie er auch so rüberkommt, ist alles total plausibel. Und das ist keine Masche, was er da sagt, sondern er sagt
es. Ich wollte mal eine Frage stellen, aber hat er nie Probleme damit? Ja, bin dabei. hat er nie damit Probleme gehabt, dass, also im Alltag gibt es ja Hindernisse, Treppen, sonstiges. Also Deutschland ist ja nicht besonders behindertenfreundlich, das muss man ja schon so sagen. Also wenn man jetzt außerhalb der Großstädte unterwegs ist.
Klar, der hat damit Probleme gehabt. Die hat er auch immer noch, weil er jetzt merkt, dass viele Veranstaltungsorte gar nicht rollstuhlgerecht sind. Also geh mal in Anführungsstrichen schnell in den Backstage. Das klappt ganz oft nicht. Also der braucht dann Leute, die ihn tragen. Aber der ist so cool und durch seine Art auch so Menschen öffnend, dass dann so ein Roadie den auch gerne mal schnappt und den hochträgt. Also das ist, sagt er, kein Problem. Naja, jedenfalls war das so, dass in diesem Gespräch rauskam, so sein Leben, das war ein Auf und Ab, aber auf einer fallenden Kurve. Trotzdem sieht er diese Behinderung, die er hat, als Ausgangspunkt für seinen Erfolg an. Denn jetzt kann er halt die Dinge tun, die er als Gehender vermutlich nicht hätte tun können. Und das war bis dahin natürlich ein extrem weiter Weg. Tanzgeschichte ist nicht eine Geschichte mit, naja, die handelt von diesen schwerwiegenden Veränderungen im Leben. Und das ist auch nicht zuletzt eine Geschichte darüber, welchen Einfluss seine Leidenschaft für den Sport auf ihn hatte und überhaupt auf Menschen haben kann. Und etwas pathetisch könnte man sagen, die Geschichte von Tan beginnt mit einem Ende, nämlich dem Ende seiner Sportlerkarriere. Der musste halt diese große Leidenschaft aufgeben, die er hatte als Kind. Das war einfach der Basketball. Er hat sein Leben lang Basketball gespielt und jeder von uns, der kennt das aus der eigenen Kindheit, wie wichtig so Dinge sein können. Und oder Leute, die Kinder haben, die oder kleine Kinder haben, die wissen, dass dann so ein Ding auch total wichtig sein kann. Ein Auto, eine Puppe, egal. Bei Tan Schaller war es halt der Basketball und der durfte nie fehlen.
Ich habe morgens am Frühstückstisch mit der einen Hand gedribbelt, mit der anderen habe ich mein Frühstücksei aufgeschlagen. Also so verrückt war ich. Ich bin so Basketball abends unter die Decke mitgenommen und habe den so in den Arm genommen wie eine Partnerin. Ne? Also ich war wirklich Basketball verrückt.
Sein Leben war eindeutig der Sport. Es ging nicht gleich mit Basketball los, sondern erstmal mit Fußball und Tischtennis. Doch dann gab es in der Halle, in der er Tischtennis trainiert hat, den Umstand, dass vor dem Tischtennis immer Basketballer drin waren. Und als die dann raus waren, da hat er dann schon den Basketball genommen, hat angefangen zu dribbeln. Das war dann die Zeit, so Air Jordan 1992 Olympia, wo das so ein großes Thema war und wo das ja auch so mega Helden war. Und Tan war dann mit 15, der hat es sehr ernst genommen und war mit 15 so eine Streetball-Legende, sagt er, in Hildesheim. Gut. Also ein paar Jahre später hat er dann bei Eintracht Hildesheim gespielt und sein Ehrgeiz war total groß. Es ist auch immer noch so. Ich glaube, das ist so die entscheidende Komponente in seinem Leben, dass der unglaublich ehrgeizig ist. Und der konnte sehr gut mit dem Ball umgehen. Der konnte nie richtig rund laufen, weil er halt diese Behinderung hatte, auf die wir noch kommen. Aber er war so ein Punktegarant. Wenn der den Ball gekriegt hat, dann ging der auch in den Korb. Und das klingt erstmal nach einer sportlichen Kindheit und nach so einer Prototyp-Kindheit. Aber schon damals ist und vor allem seinen Eltern wahrscheinlich mehr als ihm klar, dass es eines Tages vorbei sein wird und dass er irgendwann nicht mehr laufen können wird.
Ich glaube, dass der schleichende Prozess dieser Krankheit sehr hilfreich ist tatsächlich, weil man macht natürlich nicht Sport und denkt dann, es ist so bald vorbei. Mit der Einstellung machst du keinen Sport. Du machst einfach Sport, weil du sagst, momentan läuft es gut. Und wenn dann langsam diese Einschränkung kommt, wo du merkst, oh, mein Gegenspieler ist jetzt irgendwie viel, viel schneller geworden, obwohl der eigentlich immer älter wird, also irgendwas stimmt ja hier nicht, also muss es an dir liegen.
Ja, das sind so Töne, die der so sagt und dann musst du manchmal im Interview erstmal schlucken, weil bei ihm war das so, der wurde geboren mit einer Fehlbildung des Rückenmarks, die nennt sich Spina Bifida. Umgangssprachlich wird immer von offener Rücken gesprochen. Und das ist eine Krankheit, man weiß nicht so genau, warum die entsteht. Die entsteht schon im Embryonalstadium und die kann sich sehr unterschiedlich ausprägen. Die kann sich ausprägen in leichten Sensibilitätsstörungen, die kann aber auch zu einer Querschnittlähmung führen. Und bei Tan ist es die Krankheit betreffend der Worst Case, weil der wird groß in regelmäßige Arztbesuche. Das war so, er schreibt, wie die anderen Kinder auf dem Spielplatz waren, so war er in Arztpraxen und in Warteräumen, weil ständig kontrolliert werden musste und es war klar, irgendwann wird er im Rollstuhl sitzen. Trotzdem ist das Ganze total abstrakt, weil der war ein Kind und der kannte das ja nicht anders. Der ist gelaufen, ein bisschen holziger als andere, ein bisschen starksiger, aber er kannte es nicht anders. Und selbst wenn du, wenn du einem Erwachsenen sagst, in 4 Jahren sitzt du im Rollstuhl. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Naja, der hat jedenfalls eine relativ normale Kindheit gehabt, auch dank seiner Eltern. Und seine Eltern, die sind für ihn extrem wichtig. Da haben wir nochmal einen Ton.
Meine Eltern haben sich gesagt, wir wissen nicht, was auf uns zukommt und damit wir unsere ganze Energie und unsere Aufmerksamkeit auf unseren Sohn richten können, weil wir einfach nicht wissen, wie viel braucht er, haben die bewusst kein zweites Kind bekommen und deswegen bin ich Einzelkind. Ja.
Ja, das habe ich auch öfter gedacht im Gespräch mit ihm. Und ich hätte gerne diese Eltern auch kennengelernt, weil die müssen mit einer Hingabe...
Das müssen mega starke Menschen sein, oder?
Anscheinend, ja. Also sonst wäre er auch nicht geworden, was er ist. Weil ich glaube, das kannst du nur, wenn du wirklich eine Bank im Rücken hast. Und das müssen seine Eltern gewesen sein. Auch, dass er sich zugetraut hat, so intensiv Sport zu treiben. Also der war in der Oberliga, also als gehender Basketballspieler. Mhm. Aber irgendwann macht sich dann die Krankheit dann doch immer stärker bemerkbar. Das Laufen wird immer schwieriger. Tan wechselt dann von der ersten Mannschaft in die zweite Mannschaft. Also gehört nicht mehr zum Top-Team seines Vereins. Und die Mitspieler in der zweiten Mannschaft, die mögen ihn aber sehr. Und er ist dann nicht irgendwie so, ja, der Krüppel oder womit man ja dann zu kämpfen hat. Sondern die wissen, der ist ein super Typ, der spielt mit Leidenschaft und der kann extrem gut werfen. Und deshalb halten sie ihm den Rücken frei. Also
Im wahrsten Sinne,
er wurde dann so ein bisschen unter den Korb gestellt. Aha. Und das Rennen haben die anderen gemacht. Dann haben sie ihm den Ball gegeben und zack, war klar, er macht irgendwie die Punkte.
Wir waren eine tolle Familie im Verein. Also die wollten mich nicht loswerden. Das fand ich ganz toll. Irgendwann musste ich von mir aus dann sagen, Freunde, ich kann euch nicht mehr helfen. Das war natürlich so ein Schlüsselmoment, wo man gesagt hat, diese Mannschaft zu verlassen und zu sagen, ich kann jetzt hier leider so an der Stelle nicht mehr mitmachen.
Dann muss ich eingestehen, das mit dem Basketballspielen ist dann doch für ihn vorbei. Für ihn brechen dann natürlich Training und Spiele weg. Und wenn man so ein Leben darauf aufbaut, dann sind das ja auch so Konstanten, die dann auf einmal fehlen. Dann hast du halt nicht mehr Montag, Mittwoch, Freitag Training und am Samstag ein Spiel, sondern...
Was macht man dann?
Ist so ein bisschen Corona-artig, ne?
Ja.
Was macht man dann? Naja, für jemanden, der sich über den Sport definiert, ist das zusätzlich dann auch noch hart, weil das ja auch so ein Punkt ist, worüber er sich selbst definiert. Also er ist ja dann der Tan der Basketballer, war er dann auf einmal nicht mehr. Naja, und diese Probleme, die er hat beim Laufen, das wird immer stärker. Und am Anfang will er sich das aber selber noch nicht eingestehen und vor allem auch nicht vor seinem Umfeld kommunizieren. Er läuft dann an Krücken und versucht, seine Krankheit in der Öffentlichkeit auch so zu vertuschen.
Ich war auch nicht sehr ehrlich zu meinem Umfeld. Ich habe dann wirklich auch erzählt, naja, ich habe halt einen Kreuzbandriss und das ist eine längere Verletzung. Und man wollte es halt einfach nicht wahrhaben. Ne? Und Krücken war halt irgendwie so, naja, das geht noch. Rollstuhl hatte schon was sehr Endgültiges.
Ja, mit Mitte 20 kann Tan dann gar nicht mehr laufen und ist wirklich auf den Rollstuhl angewiesen. Das ist kurz nach dem Ende einer Ausbildung zum Werbekaufmann. Und Tan wird krankgeschrieben.
Da bin ich dann wirklich in ein sehr, sehr starkes Loch gefallen. Ich hatte eine starke Depression, die so ein bisschen verbunden war mit Angstzuständen. Ich habe die Gesellschaft sehr gemieden. Ich bin nicht rausgegangen. Ich konnte nicht ins Kino gehen. Ich hatte schon Probleme mit dem Friseur, weil da viele Leute waren. Und ich musste teilweise das Einkaufen abbrechen, weil ich halt einfach gemerkt habe, mir geht's nicht gut. Ich muss wieder nach Hause.
Der junge Mann, der war Mitte 20. Mhm. Also das ist da will man nicht wieder zum Kind seiner Eltern werden. Das musste er aber. Die haben sich um ihn gekümmert, rührend um ihn gekümmert. Und das war wahrscheinlich auch eine der größten Herausforderungen für ihn, das zu akzeptieren, dass er jetzt wieder so ein bisschen diesen Kinderstatus einnehmen muss und sich da auch auf seine Eltern verlassen muss.
Und dann habe ich mich irgendwann so isoliert, und das ist halt das Gefährliche an einer Depression, dass man halt eigentlich niemanden mehr an sich ranlässt, außer die Eltern. Das waren so die einzigen Menschen, die ich überhaupt ansatzweise nur an mich rangelassen habe. Und die Physiotherapie war natürlich noch so eine Sache, die ich machen musste.
Ja, und das ist so aus der Perspektive von jetzt, da sieht man schon, es gab doch eine Phase, die ziemlich hart für ihn war. Das dauerte so von 2005 bis 2009. Und da waren halt die Eltern der entscheidende Anker in seinem Leben. Und er hatte Glück, einen extrem guten Physiotherapeuten zu finden. Und ein Physiotherapeut, der ist in so einer Situation, glaube ich, mit das A und O. Und der macht ihm einen Vorschlag, der dazu beiträgt, dass sich Tans Leben entscheidend verändert.
Von Kindheit an drehte sich in Tan Challas Leben alles um Basketball. Aber seit er Anfang 20 ist, kann er nicht mehr laufen. Und wie er mit diesem Schicksalsschlag umgeht und schließlich auch noch Comedian wird, das erzählt uns Elmar Krämer in der heutigen Langen Geschichte. Wir haben eben schon gehört, Elmar, Depression und Reha. Und dann ist da dieser Physiotherapeut. Ist der Physiotherapeut der Mann, der Tan letztendlich wirklich durchhalten lässt?
Na, es ist auf jeden Fall ein entscheidender Anker, weil er war ja Sportler und hat viel trainiert. Und wenn das auf einmal weg ist, dann kann die Physiotherapie durchaus eine ganze Menge bringen. Und Tan hat seine Eltern im Rücken und er hat diesen Physiotherapeuten. Und der macht mit ihm keine Standardübung aus dem Lehrbuch, so nach dem Motto, was brauchen wir da? Okay, du brauchst Arme, wir machen ein bisschen Armtraining. Sondern der hat wirklich diesen Patienten sich angeguckt und gesagt, okay, so, der war Sportler, na dann machen wir mal. Und ein guter Physiotherapeut, ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, der kann dich so platt machen, dass das wirklich ein hartes Workout ist. Und für Tan war das garantiert so. Also der hatte richtig krasse Physiotherapie und das kann dann auch so ein Physiotherapeut gut rauskitzeln. Der hat dann auch irgendwie seinen Kampfgeist geweckt und der hat ihm einen ganz entscheidenden Vorschlag gemacht.
Ich kenne einen Verein hier, hast echt da Bock drauf und guck dir das doch mal nochmal genauer an. Und Rollstuhlbasketball, vielleicht ist das Ding, was ich da wieder rausholen kann.
Ja, Rollstuhlbasketball für den Physiotherapeuten war das vermutlich ein ganz naheliegender Gedanke, ja. Tan diesen Sport vorzuschlagen, denn der war ja so am nächsten an dem dran, was er vorher gemacht hat. Für Tan ist das aber erstmal völlig unvorstellbar.
Und da habe ich zu dem gesagt, naja, 5 Behinderte, die sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen, da habe ich keinen Bock drauf. Es war für mich so weit weg, weil ich dachte, das ist Reha-Sport.
Ja, für Tan ist halt einfach die Zeit des Trainings auf zwei Beinen noch viel zu nah dran, zu vertraut, dieses Spiel, die Bewegung und der Spaß. Und dann gibt es aber einen entscheidenden Moment. Er sieht nämlich Rollstuhlbasketball im Fernsehen und ist überrascht, weil der Sport, ich weiß nicht, hast du das mal gesehen?
Na klar.
Das ist schon nicht Reha-Sport und gemütliches Hin- und Herfahren, sondern das ist ein knallharter Sport, wo es richtig zur Sache geht und für Tan auch eine ernstzunehmende Herausforderung, der er sich dann auch ganz gerne stellt.
Ich bin zum ersten Training nach Hannover, ich komme ja aus Hildesheim und habe gedacht, ohne Rollstuhl lassen mich doch da gar nicht rein. Dann bin ich total naiv in so ein Sanitätshaus und habe mir so einen AOK-Shopper genommen. Das ist echt so ein Museumsteil, das war eine bessere Schubkarre. Ne? Und dann kommst du da rein, die gucken dich an und lachen dich natürlich erstmal aus. Und sagen, was ist das denn? Also, wo ist denn dein Zivi gelassen? Ne? Also mit so einem Ding fährst du ja nicht selber hier rum.
Ich hatte vorher mit Rollstühlen eigentlich noch nie zu tun gehabt, aber dann mit ihm drüber geredet und dann auch mal geguckt, was hat er denn da? Und er fährt mit so einem Sportrollstuhl rum.
Ich kenne es nur so vom Laufsport zum Beispiel. Also es gibt ja auch so, kannst ja auch Marathon im Rollstuhl machen. Ne, so mit Kurbeln und so, die sind ja auch, ja, die sehen ja total ergonomisch aus.
Aber das ist wieder was völlig anderes.
Ja, ja, aber ich meine so Sportrollstühle, ne, die sind ja wirklich nicht so zu vergleichen mit diesem Ding aus dem Krankenhaus oder diesem AOK-Shopper, was er da sagt.
Also das Ding, was er hat, das passt schon ganz gut zu dem SUV, mit dem er sonst durch die Gegend fährt. Oder du kannst dir ganz gut vorstellen, so ein Fahrradfreak, der so jede Schraube an seinem Rennrad pimpt. So sieht dieser Rollstuhl aus. Also der ist mattschwarz, der hat hinten so eine fetten, kupferfarbenen Speichen, vorne kleine Felgen, die auch so total aerodynamisch und schnittig sind. Also das ist wirklich ein Hingucker. Das ist ein schönes Designobjekt
aber auch. Aber trotz all der Technik, Nicole, saßt du schon mal in einem Rollstuhl oder so? Kannst du dir vorstellen, Basketball in einem Rollstuhl zu spielen?
Nein, weil da müsste ich ja komplett auf meine Armkraft setzen.
Ja, aber als Schwimmerin, hallo?
Ja, aber das Schwimmen ist sehr viel Aerodynamik und Technik. Das ist, viele denken ja immer Kraft, Kraft, Kraft. Aber ganz ehrlich, der die Technik drauf hat, der ist der Schnellere beim Schwimmen.
Aber Basketball ist ja auch sehr technisch. Klar, ja,
extrem,
aber.
Extrem technisch. Und Nicole, dann bräuchtest du einfach einen guten Physiotherapeuten.
Ja, so ein Knochenbrecher wie Tan hatte.
Ja,
also,
ja,
wir waren ja gerade bei dem Rollstuhl und dieses tolle Gerät, mit dem der jetzt durch die Gegend fährt, das hatte er natürlich bei dem ersten Training noch nicht, weil im Sanitätshaus haben sie ihm nicht sowas mitgegeben. Mhm. Aber Klick hat es dann trotzdem bei ihm gemacht.
Und dann irgendwie habe ich auch gesehen, dass da viele rumgelaufen sind. Also beim Training dachte ich so, hä, was ist das denn? Die stehen hier nach dem Training auf und gehen nach Hause. Das kann doch nicht sein. Sind das eure Pfleger oder was? Und dann ist mir klar geworden, Rollstuhlbasketball wird auch von Leuten, die keine Behinderung haben, gespielt. Und das ist, wissen viele nicht. 20% aller Profis in der ersten Bundesliga haben keine Behinderung. Was für mich ein unglaubliches Sicherheitsgefühl gegeben hat, weil das war eine tolle Brücke zur Normalität.
Ja, so hat Tan dann angefangen, mit einem Team in Hannover zu trainieren. Und die Perspektive für ihn aus dem Rollstuhl, das war natürlich neu. Die Fortbewegung im Sitzen mit dem Ball auf dem Schoß nach zweimaligem Anschub müssen die dribbeln oder abspielen. Das sind so die Regeln des Rollstuhlbasketballs. Daran musste sich Tan erstmal gewöhnen.
Aber der Geist dieses Sports und dieser Sportart war derselbe. Zusammenhalt von Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, wobei das plötzlich gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und mein Trainer hat damals einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, so wie ein Tennisspieler einen Schläger und einen Ball hat, haben wir halt einen Stuhl und einen Ball. Weil so ein Sportrollstuhl, das ist kein Rollstuhl, das ist kein Hilfsmittel, mit dem man irgendwie vorankommt, sondern das ist ein Sportgerät. Und das hat mir sehr, sehr viele Hemmungen genommen, vor allem als ich dann wirklich drin saß und gemerkt habe, wow, was ist das denn für eine geile Karre, da ist ja viel, viel schneller und plötzlich bist du auch nicht mehr so langsam, so wie beim Fußgängerbasketball, sondern du bist hier tatsächlich einer mit einer der schnellsten, ne?
Also wie so ein Formel-1-Wagen, den er dann am Arsch hat.
Na klar, und vor allem war er ja als Fußgänger-Basketballer, wie er immer sagt, war er ja einer der langsamsten, weil er halt immer diese Behinderung hatte. Mhm. Und jetzt hatte er diesen Rollstuhl und war schnell. Und dazu kommt noch, dass er von seinen Fähigkeiten gezehrt hat, die er sich vorher antrainiert hat. Also Wurftechniken, Auge fürs Spielfeld, Taktik, Kondition, Kraft und vor allem dieses Talent im Umgang mit dem Ball. Das ist da und das funktioniert auch im Rollstuhl oder vom Rollstuhl aus. Der ist einfach ein guter Basketballspieler, der Typ, und hat vor allem eins ganz schnell wieder, nämlich seinen Kampfgeist und den eisernen Willen, alles zu erreichen, was es in seinem neuen Sport zu erreichen gibt. Und das dauert dann nicht sehr lange und Tanschala wird zu einem gefragten Basketballspieler.
Ich habe dann tatsächlich meinen Beruf gekündigt. Ich war Werbekaufmann tatsächlich. Das war eine Bauchentscheidung. Ich habe in Hannover gespielt ganz lange und dann kam ein Angebot aus Raden. Das ist so das gallische Dorf, was keiner kennt, aber einen guten Sponsor hat. Und die haben sich so ein bisschen die Leute zusammengekauft. Und ich habe gedacht, wow, damit kann man Geld verdienen. Das gibt's ja gar nicht. Und dann haben die dich dafür bezahlt. Und ich meine, ich hätte es auch umsonst gemacht, ne? Aber dass das irgendwo honoriert wird und dass man sagen kann, ich habe einen Profivertrag, ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Selbstwertgefühl letztendlich, wenn man das auch nach außen tragen kann.
Tja, für Tan ist das also wirklich der neue Anfang. Und auch die Hilfe aus dem Loch der Depression. Denn durch das Rollstuhlbasketball konnte er sich viel leichter mit seinem neuen Leben arrangieren. Plötzlich ist er nämlich nicht mehr schlechter oder der Schlechteste, denn jetzt ist er auf einmal Basketball-Profi. Vorher war er der, der am schlechtesten laufen konnte, aber gut werfen. Jetzt ist er Profi, hat einen Profivertrag, verdient Geld mit Basketballspielen. Das ist was, was er auf zwei Beinen nie geschafft hätte, sagt er.
Irre, aber da versteht man jetzt auch seinen Satz vom Anfang wieder, wo er gesagt hat, so sinngemäß, wenn er jetzt nochmal die Chance hätte, ne, oder die Frage, ob er jetzt laufen wollen würde wieder oder nicht, dass er, ne? Genau. Also das verstehe ich jetzt total gut. Und es klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber das war es ja gerade in seiner Situation gut für ihn, dass ihm das widerfahren ist.
Also das würde ich jetzt mal in große Anführungsstriche setzen.
Naja, aber er geht ja so damit um.
Na klar, aber wir wissen nicht, was passiert wäre. Der hatte ja diese Einstellung, diese positive Einstellung zum Leben, die hatte er ja auch vorher schon. So, was geworden wäre.
Nur deswegen kann er damit klarkommen.
Wahrscheinlich, ja. Geht dann aber noch weiter seine Erfolgsgeschichte und das eher zufällig. Der spielt nämlich jetzt als Basketballprofi in Hallen, wo richtig Betrieb ist, wo es Stimmungen gibt, wo Fans kommen, auch Gehende, die da jubeln und johlen und wo Presse ist, wo Interviews geführt werden. Und da merken die Reporter natürlich ganz schnell, das hast du ja jetzt auch schon gehört und man hört es, der ist einfach ein kommunikativer Typ und der wird dann halt auch gerne rangezogen für Interviews. Und er entdeckt eine Leidenschaft, nämlich dieses Leben im Rollstuhl auch zu vermitteln und andere Menschen, die das nicht haben, die das nicht kennen, für das Thema zu sensibilisieren. Und irgendwann tritt dann die Telekom auf den Plan. Die hatten nämlich ein Projekt, ich glaube, das gibt es immer noch, müsste man mal googeln, neue Sporterfahrung, wo sie Menschen Einblicke in andere Lebenswirklichkeiten geben wollen, nämlich in Behindertensport. Da wird dann mit blinden Fußball gespielt und eben auch Rollstuhlbasketball. Und die haben sich beim Behindertensportbund Niedersachsen, an den Behindertensportbund Niedersachsen gewendet und haben gesagt, ey, habt ihr da nicht irgendeinen Basketball, einen Rollstuhlbasketballspieler, der so ein bisschen auch so eine kommunikative
Ader... Der
irgendwie
cool ist, der ja, so eine Werbefigur.
Genau, ja. Und das war dann Tan.
Und da habe ich festgestellt, dass bei so einem sensiblen Thema wie Behinderung und Rollstuhl und so weiter und Depression, Humor eine ganz tolle Sprache ist, um das Ganze irgendwo zu transportieren, um die Leute abzuholen, um die Unsicherheit zu nehmen.
Ja, der hat halt eine Art, die unglaublich gut ankommt und so wird er immer mehr auch als Seminarleiter eingekauft. Der geht in Schulklassen, das macht er auch immer noch, trifft Firmengruppen, spielt mit denen Rollstuhlbasketball und erzählt halt natürlich auch viel über sein Leben. Die merken, der hat eine Geschichte und der bringt die halt auch ganz toll rüber und ja.
Und das wurde dann immer lustiger und irgendwie habe ich gedacht, naja, jetzt irgendwie erzählt sie ja fast schon nur noch witzige Sachen. Und irgendwann kam dann tatsächlich mal ein Teilnehmer nach der Show oder nach dem Seminar und hat gesagt, das war ja wie eine Comedy-Show hier. Na, und dann habe ich irgendwie an meiner Nase gerieben, habe Sterne gesehen wie Vicky, ne, so dieser, wenn der eine Idee hat und habe das dann ganz naiv gegoogelt, habe dann geguckt, gibt es eine Agentur? Und gleich die erste irgendwie angerufen. Wow, die haben Caroline Kebekus, die haben Serdar Somuncu, da musst du mal anrufen. Hab dann den Chef am Telefon gehabt und hab gesagt, hallo, hier ist der Tanner aus Hildesheim, ich bin Rollstuhlfahrer und ich würde gerne Stand-up machen. 10 Sekunden lang Ruhe am Telefon, er nichts gesagt, ich nichts gesagt und dann haben wir gleichzeitig angefangen zu lachen. Und da hat er gesagt, weißt du was, da haben wir ja schon den ersten Gag, lass mal treffen.
Ja, die entscheiden die dann zusammen, dass sie es probieren wollen. Und das war so ein Punkt, das hat er ganz oft in seinem Leben, das Gehende erstmal nicht wissen, wenn er sagt, ich will Stand-up machen.
Ja.
Darf ich jetzt darüber lachen? Ah ja, also er nimmt es jedenfalls sehr sportlich und denkt, hey, das hat doch in den Seminaren total gut geklappt. Das wird auch, das andere wird auch klappen. Mhm. Comedy wird auch klappen. Ich probiere das mal. Und dann schreibt er alle seine Gags, die er so in den Seminaren herauskristallisiert hat, die schreibt er zusammen zu einem Stück und denkt, Mensch, gut, machen wir doch mal. Und dann macht er seine ersten Schritte, in Anführungsstrichen, also seine ersten Meter auf der Comedy-Bühne und scheitert erstmal gnadenlos. Oh. Weil das, er ist da aufgetreten mit irgendeiner kleinen Comedy-Bühne in Berlin und das Berliner Publikum ist ehrlich und direkt und er mag das ja aber auch. Er ist ja ein Kämpfer, so, mhm. so genauso wie beim Sport. Durch Training und noch mehr üben, besser geworden ist, macht er das dann auch. Also er gibt dann nicht auf, sondern sagt, dann muss ich besser werden. Und das klappt dann, seine Gags werden besser. Die sind immer noch manchmal so, dass man denkt, ja, er hat noch Luft nach oben, aber der ist ja auch noch am Anfang, was das angeht. Jedenfalls ist die Geschichte so gut und seine Art so toll, dass er dann ganz schnell auch im Fernsehen zu Gast ist. Also in allen möglichen Shows, der war in so einer schrecklichen Soap als Figur, lernt aber auch Bülent Ceylan kennen und die beiden verbindet schon eine ganze Menge. Das ist auch bei Markus Lanz und so, erzählt vor Publikum immer mehr auch seine eigene Geschichte. Und ja, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, dass er Comedian ist. Wir haben aber noch gar nicht gehört, also eine Nummer von ihm. Und ich würde mal sagen, da hören wir jetzt mal rein.
Könnt ihr euch vorstellen, was los ist, wenn so ein Typ wie ich mit seinem 3-Tage-Bart, seinen gemachten Haaren, seiner Lederjacke und seiner Proletenkarre vorm Supermarkt auf dem Behindertenparkplatz parkt? Richtig, man lernt eine Menge Leute kennen. Ja. Und das ist scheißegal, in welcher Stadt du bist, das ist immer dasselbe. Ich komme da angefahren, ich stelle mich da auf diesen Parkplatz und ihr kennt das, man sitzt ja noch kurz im Auto, schreibt noch eine WhatsApp oder guckt auf einen Einkaufszettel oder sonst irgendwie was und die Leute gehen immer an mir vorbei und ich sehe das in meinem Rückspiegel, die sehen, wie ich da parke und dann machen die Prototyp-Bewegung des Deutschen, nämlich Folgendes.
Er meint, das müsste man jetzt sehen, ja. Arme verschränken und böse gucken.
Ja.
Das Geile ist, ich sehe diese Leute ja meistens im Supermarkt wieder. Und dann sehen die mich im Rolli diesmal, haben so ein schlechtes Gewissen, gucken mich ungefähr so an.
Jetzt kommt dann Kopf nach vorne geduckt, Augen weit auf, Mundwinkel nach unten, betreten,
aber
weggucken.
Vorurteile sind so lustig, yes. Oder?
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das ist. Genau an diesem höchsten Punkt des schlechten Gewissens dieser Menschen, an denen vorbeizufahren und Folgendes zu machen.
Jetzt verschränkt er wieder die Arme und lächelt wissend.
Manchmal fahre ich nur deswegen zum Supermarkt. Ich kaufe gar nichts.
Ja, also Tanschala, der spielt mit dieser Situation, mit den Vorurteilen und auch mit den Hemmungen des Publikums. Das ist ganz interessant, wenn man sich eine Show von ihm anguckt, dann sind natürlich auch Rollstuhlfahrer zu Gast und die lachen sofort von Anfang an los. Die anderen sind am Anfang sehr verhalten, weil sie erstmal nicht denken, wissen, darf ich da wirklich drüber lachen? Und das hat auch Tanschala erkannt, dass das ein wichtiger Punkt für ihn als Comedian ist.
Ich habe tatsächlich festgestellt, dass mein Hauptjob als Comedian im Rollstuhl eigentlich ist, den Leuten am Anfang zu zeigen, ihr dürft darüber lachen. Ich bin ja jetzt hier nicht oben, damit ihr alle weint und damit ihr alle irgendwie traurig werdet.
Tja, manchmal ist das ja so, dass Bühnenfigur und Mensch dahinter sich ziemlich stark unterscheiden. Also das wirst du auch schon oft erlebt haben, dass es Leute gibt, die kennt man.
Und die sind dann persönlich überhaupt nicht lustig oder die, so.
Genau.
Und dann ist man voll enttäuscht und denkt so, oh.
Und das ist bei ihm überhaupt nicht so. Der ist sowas von authentisch und der ist unglaublich freundlich, offen für alles. Also ich glaube, ich habe selten so ein langes Interview geführt. Also wir haben da man hat ja dann immer so einen Slot, so man trifft sich und sagt, ja, man braucht so eine
15 bis 15:30 Uhr, danach habe ich gleich den nächsten Termin.
Sowas. Ja. Ich mache das ungern und ich wollte ja auch mit ihm ein bisschen rumlaufen. Also wir hatten schon, er hatte Zeit nach hinten. Wir haben uns, glaube ich, mindestens 2,5 Stunden unterhalten. Wir haben dann auch irgendwann das Mikrofon weggelegt und einfach so geplaudert. Naja, der ist jetzt halt in einem Stadium, wo er total zufrieden ist und ja, wo er immer weiter guckt, wie geht's weiter, was mache ich? Und diese sympathische Art und dieses Witzige, das macht dann auch die Punkte im Programmwett, wo man denkt, das ist noch ausbaufähig. Also der hat für seine kurze Zeit, die er da auf der Bühne steht, schon echt eine Menge erreicht.
Mir fehlt nichts, im Gegenteil. Es ist mehr da als vorher. Und ich habe auch schnell festgestellt, ich kann immer noch alles machen wie vorher, nur man muss es halt ein bisschen anders machen. Was letztendlich irgendwie zu viel, viel mehr Kommunikation und Bindung zu anderen Menschen führt.
Mich hat das echt beeindruckt, diese Art und wie der mit diesem, das ist jetzt auch so ein Begriff, Schicksalsschlag, ja, aber letztendlich ist es ja so, der hatte eine Krankheit, die kam, warum auch immer, und dass der das wusste, irgendwann wird es passieren, dass er das da in dem Moment noch nicht so ernst genommen hat und dann trotzdem trainiert hat wie ein Besessener, das kann ich noch nachvollziehen, aber der Moment, wo er dann tatsächlich im Rollstuhl sitzt, da finde ich, ist diese Zeit, die er in Depressionen gefallen ist, doch eine kurze. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut, dass ich sagen kann, ob jetzt alles nur noch Heititai und heile Welt ist. Das glaube ich nicht. Der wird immer noch seine Momente haben. Aber der ist so, so unglaublich dankbar dafür. Und ich finde es total toll, dass der als Basketballer letztendlich gescheitert ist, dann als Rollstuhlbasketballer Profi wurde, dass er diese Seminare gemacht hat und Leuten seinen Sport beibringt und nahebringt und die dann sagen, hey, du bist so witzig, mach doch Comedy. Und dann denkt er, ey, komm, ich mach Comedy. Also mich hat das echt beeindruckt.
Elmar Krämer, vielen Dank für diese Geschichte über diesen tollen Tanzschaller.
Sehr gerne.
Ich bin auch wirklich beeindruckt. Und mehr solche langen und auch kurzen Geschichten hören Sie jede Woche im Plus-1-Podcast, wenn Sie wollen. Und diesmal haben wir sogar Bonusmaterial dabei. 6 Mutmachgeschichten quasi von Menschen mit Behinderungen, die ihren Platz mitten in der Gesellschaft gefunden haben. Und zwar unter dem Titel All-Inclusive finden Sie diese Geschichten zum Nachhören im Podcast-Feed auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die Ihnen so einfallen, und natürlich auf deutschlandfunkkultur.de/plus1. Und mein Plus Eins heute ist Nicole Wörmann, meine Freundin, meine gute Freundin Nicole. Wir haben vorhin schon ja über deine einjährige Weltreise gesprochen, unter anderem warst du in Afrika und eine ganz spezielle Geschichte, die du erlebt hast. Jetzt habe ich erst gedacht, was, die Himbeergeschichte? Nein, es ist die Himba-Geschichte. Die musst du bitte uns nochmal genau erzählen. Wer sind die Himba?
Ja, das ist ein bisschen, also es war wirklich sehr speziell, also einfach wirklich eine ganz andere Lebensform. Ich habe während meiner Reise eine Safari gemacht, was ja jetzt nicht ganz untypisch ist. Und das war eine Organisation, die sich eben für die Himbas auch einsetzen. Denn die Himbas, das ist ein Tribe in Afrika, die Klicksprache haben. Also das heißt, du machst so Laute wie und Schnalzen mit der Zunge und Sonstiges. So kommunizieren die miteinander. Bei den Himbas, die leben wirklich ganz rudimentär. Also das heißt, die haben so kleine Zelte, da schläfst du dann wirklich auch so, das sieht aus wie ein Stein und das ist bei denen dann das Kissen. Ne? Also so leben die halt da. Und ich hatte die Möglichkeit, da einige Tage mit denen zu leben. Also nicht direkt jetzt am Dorf, wir hatten nebendran unser Zeltlager quasi aufgeschlagen, aber wir sind halt mit denen in Berührung gekommen. Und immer eine Person aus diesem Dorf, die lernt auch die englische Sprache. Also die wird in die Schule geschickt, eben auch Geldern von diesem Verein. Und diese Person hat uns eben darum geführt. Und da hatte ich einen Zusammenstoß mit einer Frau. Und die wollte, die Tippen, die sind ja alle auch so rot, mit so roter Erde eingeschmiert. Das ist ja bei denen so der Sonnenschutz. Ne? Deshalb muss man auch immer gucken, dass man keine Klamotten da anzieht, die einem sehr wichtig sind, weil du bist sehr rot danach, weil den Kindern ist das egal. Und dann habe ich diese eine Frau und die hat die ganze Zeit mich immer so angeguckt und dann hat unser Übersetzer zu uns gesagt, dass die Interesse irgendwie an meiner Person hat, dass die sich gerne mit mir unterhalten will. Und ich so, ja, okay, gar kein Problem. Und dann hat die gefragt, ob ich Kinder hätte. Mhm. Und habe ich gesagt, nein, ich habe keine Kinder. Und dann hat sie nochmal nachgefragt, ob das wirklich stimmt, dem Übersetzer. Und ich so, ja, ja, ich habe keine Kinder. Und dann haben wir eben festgestellt, dass wir beide im gleichen Alter sind, aber sie überhaupt nicht verstanden hat, was meine Daseinsberechtigung ist, wenn ich keine Kinder habe mit 30.
Ja.
Das war so. Und jedes Mal, wenn sie mich in dem Dorf gesehen hat, hat sie schallend angefangen zu lachen. Einfach nur, weil sie gedacht hat, was ist mit der? Mit der ist alles verkehrt.
Du hast überhaupt keine Daseinsberechtigung genau. Als Frau, wenn du keine Kinder hast.
Genau.
Spannend.
Aber dann, ja, total, aber daran sieht man einfach, wie eine Weltanschauung einfach mhm. sein kann, wenn du es einfach nicht anders kennst. Ne? Und das ist ja auch immer wegen Vorurteilen, die man so hat, auch als Deutscher, wir haben ja sehr viele Vorurteile, dass man die vielleicht einfach mal weglässt, mhm. weil man einfach auch mal schauen muss, wie ist der groß geworden, was hat der erlebt? Und das war für mich ein sehr spannendes Erlebnis. Das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben.
Also krass, aber weil wir auch eben bei Tanchala gehört haben, was mhm. Vorurteile, dass sie auch wirklich lustig sind, wenn so verschiedene Welten aufeinander ja. prallen. Ne? Mhm. Aber ich finde das im Kleinen macht das in unserer, also in der deutschen Gesellschaft auch schon was, wenn man als Frau jetzt vielleicht Ende 30 keine Kinder hat, ist auch immer irgendwie cool. Komisch. Da wird man doch dann immer, wirst du nicht auch ständig gefragt, und was ist bei euch eigentlich mit Kindern?
Das stimmt, aber ich finde, wenn man einfach so ein bestimmtes Alter überschreitet, ja, dann fragt dich einfach keiner mehr.
Aber so alt sind wir dann nicht.
Noch, du musst einfach noch älter werden und dann wird nicht mehr gefragt.
Dann sagst du einfach, ja, Menopause. Gut, was
genau.
soll's, ne?
Jetzt schon.
Nicole, wir haben noch gar nicht erzählt, wo genau du eigentlich gerade die ganze Zeit während Plus Eins dich befindest. Beschreib doch mal, was du um dich rum siehst.
Eine rosé-grau-weiße Wand, die wir vor kurzem zusammen gestrichen haben. Ich habe mich nämlich tatsächlich ins Schlafzimmer zurückverzogen, weil das unser kleinster Raum ist. Und man hier einfach in Ruhe telefonieren kann.
Was ist denn aus der Idee geworden, im Auto diese Sendung zu bestreiten und aufzunehmen?
Es ist an meiner total super Prokrastinationsart geendet, dass ich zu spät dran war, um noch ins Auto zu gehen.
Das ist ja wieder typisch, Nicole.
Ja,
aber da kann ich jetzt auch gleich noch petzen, weil wir uns schon so lange und so gut kennen, dass du so ein Typ bist, der immer so gerne mal zu spät gekommen ist. Also wenn man wenn man sich verabredet hat, um 14 Uhr war es dann eher, habe ich dann immer schon 14.30 Uhr angepeilt. Aber seitdem du mit deinem Freund Jens zusammen bist, ist das nicht mehr so. Und jetzt muss ich total pünktlich sein, wenn wir uns treffen, weil du bist immer Punkt da.
So sieht das aus.
Ja,
ja, tatsächlich war, ich weiß nicht warum, das hat sich irgendwann eingeschlichen. Es ist so, dass ich immer noch ab und zu ein bisschen zu spät bin, weil mein Zeitmanagement einfach nicht mit der echten Zeit zusammenpasst. So erkläre ich mir das immer, aber ich sage mir halt auch immer, weißt du, wenn man seine Stärken und seine Schwächen vor sich hat, du kennst meine Meinung dazu, ich arbeite eher an meinen Stärken, weil da kann ich viel mehr rausholen aus meinen Schwächen und ich versuche es einfach nur zu minimieren und dafür ist Jens ja gut gewesen.
Das ist ja fast wie so ein Vorstellungsgespräch. Frau Wörmann, ja. Was sind denn so Ihre Stärken und wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Keine Ahnung. Das werden wir nach Corona sehen.
Du, das letzte Mal haben wir uns analog gesehen, da sind wir mit 2 Meter Abstand spazieren gegangen, bis wir Wadenmuskelkater und total Hunger hatten. Worauf freust du dich denn, beziehungsweise was wirst du als erstes tun, wenn irgendwann wieder das normale Leben weitergeht?
Also wenn es dann tatsächlich wieder alles so normal werden sollte, wie man es kennt, dann wünsche ich mir einfach einen großen Tisch mit vielen Stühlen dran und vielen Freunden und einfach wieder mal zusammen was essen zu können in einem Restaurant und nicht mehr zu kochen.
Naja, oder ihr kommt alle zu mir und ja. Wir essen da und im Hintergrund läuft natürlich Plus Eins. Nächste Woche dann wieder mit Caro Corneli. Nicole, vielen Dank, dass du dabei warst. Guck jetzt noch schön deine Schlafzimmerwand an. Die habe ich so schön gestrichen mit dir.
Ja, sieht wunderbar aus. Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.